Wenn ich einen Grund nennen müsste, warum man Kotlin nehmen müsste, wäre das wirklich das Thema Null Safety. Java tut sich etwas schwer, wirklich innovativ zu sein.
Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Andrena Podcasts. Heute haben wir Lars zu Gast und sprechen über die Programmiersprache Kotlin und deren Unterschiede zur Programmiersprache Java. Wir hatten Lars schon mal bei uns zu Gast. Möchtest du dich trotzdem nochmal vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, aber schön auf jeden Fall, dass ich wieder hier bin. Hat letztes Mal auch schon Spaß gemacht. Da hatten wir über Domain-Driven Design gesprochen. Ich bin Softwareentwickler bei Andrena, bin schon eine Weile dabei. Habe mich dann auch vor einer Weile eben beim Thema Architektur vertieft, was ich sehr spannend finde. Habe aber auch schon einiges an verschiedenen Programmiersprachen gesehen. Eigentlich bin ich im Java-Umfeld vor allem unterwegs gewesen, hatte aber auch zwei Kotlin-Projekte. Jetzt aktuell mache ich Go. Auf jeden Fall hat Kotlin einige ganz spannende Eigenschaften, weswegen es mir viel Spaß gemacht hat, damit zu entwickeln. Und deswegen ist es schon, denke ich, interessant, sich mal anzuschauen, was denn Kotlin so ausmacht, gerade im Vergleich zu Java.
Cool, vielen Dank. Du bist ja schon wirklich viel rumgekommen. Da bin ich mal gespannt, was wir heute alles rausfinden über Kotlin. Vielleicht stellen wir uns auch mal kurz vor. Wir sind heute zu zweit unterwegs und wir haben Pascal als Co-Host dabei, der heute das erste Mal mit dabei ist beim Podcast. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Pascal und ich bin seit einem Dreivierteljahr Softwareentwickler bei Andrena und aktuell bin ich in einem Java-Projekt und bin jetzt sehr gespannt, was Kotlin besser macht als Java.
Vielen Dank, Pascal. Dann noch zu mir. Ich bin Jacques, bin seit 3,5 Jahren bei Andrena, auch als Softwareentwickler und bin auch sehr gespannt, was wir heute alles Neues lernen werden von Lars. Dann steigen wir doch auch direkt mal ein und lassen uns von Lars mal erklären, was denn Kotlin überhaupt ist.
Ja, Kotlin ist eine Programmiersprache, die auf der Java VM läuft. Und sie ist auch in der Syntax ähnlich zu Java. Das heißt, wenn man Java schon kennt, würde ich sagen, ist der Umstieg auf Kotlin nicht so schwer. Java ist schon recht behäbig. Wir sind inzwischen bei, ich weiß nicht, JDK 21 oder 22 ist der aktuelle. Und man hat natürlich viele Altlasten, die in der Sprache mit drin sind. Das heißt, Java tut sich etwas schwer, wirklich innovativ zu sein, einfach aufgrund der Abwärtskompatibilität. Da konnte man bei Kotlin natürlich anders vorgehen. Das heißt, die Sprache ist einfach viel innovativer, hat viele Dinge, die nochmal richtig Spaß machen beim Entwickeln und das Leben auch angenehmer machen.
Du bist jetzt schon ein bisschen auf die Unterschiede eingegangen, wie zum Beispiel, dass es innovativer ist. Gibt es denn sonst noch größere Unterschiede?
Auf jeden Fall gibt es einige Dinge, die in Kotlin möglich sind, die es in Java eben nicht gibt, aber die zum Beispiel, Jack, du wahrscheinlich auch von C# kennst. Also eigentlich so, dass wenn ich einen Grund nennen müsste, warum man Kotlin nehmen müsste, wäre das wirklich das Thema Null Safety. In Kotlin ist es so, dass alle Typen sozusagen nicht null sein dürfen. Und wenn es eben doch möglich sein soll, dann markiert man das über ein Fragezeichen. Das heißt, man muss explizit bei den Typen angeben, ob sie nullable sind oder nicht. Wenn man das nicht tut, dann darf man eben keine Nullwerte zuweisen und spart sich auch die ganzen Null-Prüfungen. Ich war schon in einigen Legacy-Java-Projekten, wo wirklich der ganze Code übersät war mit Null-Checks. Und dadurch, dass man das wirklich in die Sprache einbaut, macht es den Code einfach viel lesbarer und auch viel sicherer. In Java kann man natürlich auch Optionals nehmen. Das hatten wir mal in einem Projekt gemacht, hatten wirklich konsequent überall Optionals genommen, wo Werte null sein konnten. Aber das ist dann schon auch etwas sperrig. Und in Kotlin ist es eben, wie man das halt auch kennt, ich meine, aus TypeScript kennt man das ja auch, einfach sehr kompakt. Mit dem Elvis-Operator oder man kann Fragezeichen, Punkt, dann null safe durch navigieren. Das macht das Leben wirklich sehr, sehr einfach und ist sehr, sehr angenehm.
Wie sieht es denn an der Stelle aus, wenn man Kotlin zur Backend-Entwicklung verwendet und hat Endpunkte und man erwartet, dass die Werte in den Feldern nicht null sind und verwendet dann quasi kein Optional oder kein Fragezeichen beim Typen? Aber jetzt kommt doch ein Aufruf und die Werte sind wieder erwartens doch null. Müsste man dann trotzdem Null-Checks machen? Geht das dann überhaupt? Oder wie würde man damit in Kotlin umgehen?
Ja, das sollte dann einen Runtime-Fehler geben tatsächlich. Weil es einfach, also wenn der Wert wirklich not nullable ist, also nicht null sein darf, dann kann das einfach gar nicht sein. Und wenn es jetzt Endpunkte sind, hat man ohnehin wahrscheinlich dann auch im String-Kontext zum Beispiel Annotationen dran in .null oder required vielmehr, dann würde das eher auch schon vorher abgefangen werden.
Okay, oder man würde einfach alles als mit Fragezeichen markieren und alles checken.
Oder so dann, richtig, ja. Aber wo du gerade von Exception sprichst, das ist auch noch eine Sache, die in Kotlin anders ist als in Java. In Java gibt es ja Checked und Unchecked Exceptions. Und Checked Exceptions sind eben die, die an der Methode dranstehen, die müssen deklariert werden und ich muss sie auch auf jeden Fall fangen. Und die Unchecked Exceptions sind die, die von Runtime Exception sich ableiten. Das heißt, die kann ich fangen, muss ich aber nicht. Und bei Kotlin gibt es eben nur die Unchecked Exceptions. Das heißt, ich sehe an der Methode nicht an, welche Exceptions geworfen werden. Und das ist in manchen Fällen vielleicht auch Geschmackssache. Also klar, ne, wenn man so eine Aufrufkette hat und überall immer die Throws-Klausel angeben muss, ist das blöd. Andererseits habe ich dadurch auch die Sicherheit, auf was muss ich denn reagieren. Also das ist jetzt so ein Punkt, da kann man verschiedene Meinungen sein. Ich bin ich selbst nicht so ganz sicher, ob ich überzeugt bin von einem Ansatz, aber auf jeden Fall muss man es wissen und eben kann dann entsprechend mit umgehen, klar.
Gibt es da irgendwelche Best Practices bei Kotlin, wie man da mit den Exceptions umgeht?
Also letztlich würde ich jetzt nicht denken, dass man da anders vorgeht als in Java, aber es gibt eben einfach keine Checked Exceptions.
Also man macht dasselbe, nur ohne dass das der Compiler bemerkt.
Richtig, man muss eben selbst drauf achten, sozusagen, auf was muss ich denn achten, was kann denn alles fliegen.
Okay.
Und jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, den es auch in anderen Sprachen gibt, wie C-Sharp eben. In Kotlin kann man auch Extension-Functions schreiben. Das heißt, man kann für vorhandene Klassen Methoden hinzufügen, ohne die ursprüngliche Klasse zu verändern. Wenn ich zum Beispiel auf dem Typ String eine weitere Methode brauche, dann kann ich die einfach deklarieren. Und wenn ich dann ein String-Objekt habe, dann kann ich darauf diese neue Methode aufrufen. Das ist auf jeden Fall auch sehr komfortabel, gerade eben, wenn man wirklich Library-Funktionen erweitern möchte. Im Test ist es auch sehr angenehm, weil man dann einfach die Assertion zum Beispiel fluent schreiben kann. Dann kann man direkt auf einem Objekt schreiben, actual should be equal to irgendwas. Und das macht es auch auf jeden Fall einfacher. Natürlich hat es auch eine Kehrseite. Man kann jetzt auch sagen, ich schreibe jetzt auch für meine eigenen Klassen, für meinen eigenen Code nur Extension Functions, dann habe ich meine ganze Fachlichkeit verteilt. Also man muss schon auch schauen, wo man es sinnvoll einsetzt. Aber auf jeden Fall ist es ein guter Mechanismus.
Wenn man jetzt noch alte Libraries benutzt, die in Java geschrieben sind, könnte man dann trotzdem Extension Functions in Kotlin dafür schreiben?
Ja, das geht auch. Also Java und Kotlin sind auf jeden Fall auch im Wesentlichen interoperabel miteinander. Man kann sich gegenseitig aufrufen. Also auch diesen ganzen Spring-Kosmos kann man verwenden in Kotlin. Das klappt auf jeden Fall. Und genauso kann man dann eben in Kotlin dann auch Extension Functions für die Java Library schreiben.
Wir sind jetzt mal auf die großen Unterschiede eingegangen, aber gibt es denn auch kleinere Sachen, die einfach das Leben leichter machen beim Programmieren?
Da gibt es eine Menge. Also zum Beispiel damit angefangen, bei Java, wenn man diese Streams verwenden möchte, muss man immer schreiben liste.stream und das fällt in Kotlin weg. Und auch generell ganz oft sind es irgendwie so Kleinigkeiten, irgendwie map, .null oder einfach so kleine Funktionen, die man eigentlich sich gewünscht hätte, die es dann dort gibt, die es einfach wirklich nochmal kompakter machen. Und gut, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber ich würde schon denken, dass jetzt ein Projekt, das in Kotlin umgesetzt wurde, auf jeden Fall deutlich kleiner ist und kompakter ist in Lines of Code als ein Projekt, das in Java gemacht wurde, weil einfach wirklich der Code, weil man so viel so kompakt schreiben kann. Es gibt auch so andere so Sachen, die man in anderen Sprachen kennt. Deconstruction, wenn man irgendwie einen Tupel zurückbekommt, kann man das direkt zerlegen. Was auch ganz nett ist, es gibt String-Templates, dass man sehr kompakt einfach Strings zusammenbauen kann, ohne dass man da irgendwie Sachen wie printf oder andere Geschichten braucht. Es gibt Default-Parameter, das ist auch sehr praktisch, dass man einfach eben Default-Werte angeben kann und nicht 3-4 verschiedene Varianten braucht von dieser Methode. Es gibt Named-Parameters, dass man in manchen Fällen vielleicht gar kein Bilder mehr braucht oder gerade wenn man mehrere Argumente hat, kann man da sprechend oder kann man da deutlich machen, was denn wohin gehört. Und tatsächlich, also Kotlin zum einen kann mehr, ist eben innovativer, das hatten wir schon, aber gleichzeitig ist es auch strikter. Also da war diese Null Safety war ein Punkt, aber auch bei den Listen ist es eben eine Liste per Default erstmal read-only und wenn ich die Liste verändern möchte, dann muss ich Mutable List nehmen. Und das sind einfach so Punkte, wo wirklich beim Sprachentwurf drauf geachtet wurde, dass man das Ganze expliziter macht. und eben nicht diese Abwärtskompatibilität zu berücksichtigen braucht.
Du hattest ja gerade das Mapping mit dem Nullcheck erwähnt. Ich kenne das aus der C-Sharp-Welt, dass man da mehrere Schritte braucht, um eine Funktion, die auch Nullables enthält, erstmal zu checken auf sind, also zu filtern auf die Werte, die nicht null sind, und dann nochmal zu mappen auf quasi das Force Unwrap mit dem Ausrufezeichen, um dann eine Liste mit nur nicht Nullables zu erhalten. Wie ist das in Kotlin? Ist das da einfacher?
Ja, das ist genau das Beispiel. Also durch diesen map.null spart man sich die beiden Einzelaufrufe und der Typ der Liste ist dann eben auch der Typ als not-nullable-Typ.
Okay, cool.
Mit dem Mechanismus der Extension Functions ist sowas dann auch natürlich leicht umzusetzen. Auch in C-Sharp könnte man das ja auch machen natürlich.
Das stimmt natürlich, ja. Aber es ist natürlich auch schön, wenn es so die Sprache schon enthält und einem das Leben einfacher macht. Du hattest eben auch unter anderem Deconstruction erwähnt. Kannst du da vielleicht etwas näher drauf eingehen, wie das funktioniert oder was das genau ist?
Also das kennen viele wahrscheinlich auch aus der TypeScript-Ecke. Wenn ich jetzt eben ein Tupel zurückgebe, kann ich natürlich den ganzen Tupel einer Variablen zuweisen. Dann sage ich dann ja Variable.name, Variable.Vorname. Aber wenn ich weiß, dass ich ohnehin die beiden Werte einzeln brauche, dann kann man das einfach direkt zerlegen. Und das kann man in Kotlin machen, in dem Fall, wenn man eine Data-Class nimmt. Das ist auch noch was. Es gibt in Java inzwischen ja auch Records. In Kotlin gibt es zusätzlich auch noch Data-Classes. Das sind welche, wo automatisch das Equals und Hashcode und ToString implementiert wird. Und diese Data-Classes sind eben Tupel. Und die kann ich dann direkt zerlegen. Wenn ich eine Data-Class habe mit drei Feldern oder mit drei Attributen, dann kann ich die direkt dann drei Variablen zuweisen.
Du hast jetzt schon Data-Classes in Kotlin angesprochen. Die sind ja sehr ähnlich zu den Java-Records. Gibt es da auch Unterschiede?
Die Records in Java sind immutable und bei den Data-Classes hast du dann die Wahl, ob die Felder mutable sind oder nicht. Und es gibt auch in Kotlin noch zum Beispiel so eine Copy-Methode. Da kannst du einfach eine Kopie von dem Objekt erzeugen und dann noch Attribute anpassen.
Du hast außerdem Named Parameters erwähnt. Findest du das Konzept sinnvoll, beziehungsweise wo würde man das sinnvollerweise einsetzen?
Ja, das ist auch eine Sache, wo ich zwiegespalten bin. Ich meine, wenn meine Methode so eine unübersichtliche Liste von Argumenten hat, dass ich da irgendwie gucken muss, in welche Reihenfolge ich was reingebe, und wenn ich auch nur primitive Typen habe, wie String und Int und so, dann habe ich vielleicht ganz andere Dinge, die ich angehen sollte. Aber allein die Möglichkeit zu haben, ist schon mal einfach ein ganz gutes Tool. Also vielleicht braucht man es manchmal, vielleicht hat man irgendwie doch dann Dinge, die wo reinkommen oder Schnittstellen oder irgendwas, wo es sich nicht vermeiden lässt, da ist es auf jeden Fall dann hilfreich. Oder eben, wenn man es nutzt als so einen einfachen Bilder sozusagen, ne, um irgendwie dann im Testcode seine Datenkonstellation aufzubauen. Vielleicht ist es da dann auch ganz hilfreich.
Moderne Programmiersprachen nehmen den Entwicklern ja immer mehr Arbeit ab quasi. Wie sieht es da bei Kotlin aus? Welchen Einfluss hat die Programmiersprache auf den Beruf des Entwicklers? An welchen Stellen vereinfacht es denn das Leben?
Ja, tatsächlich sollte man den Einfluss, denke ich, des Sprachumfangs nicht unterschätzen. Ich meine, letztlich, wir könnten alle Assembler schreiben, das ist auch Turing-mächtig. Und natürlich kann man da dieselben Programme mit umsetzen, funktional gesehen. Aber ja, von der Wartbarkeit und Verständlichkeit ist natürlich dann, also da helfen einem einfach Abstraktionsmöglichkeiten, die man hat. Es gibt ja auch diese, sind ja auch schon ein paar Jahre alt inzwischen, die Gang of Four Patterns, die einfach dabei helfen auch, oder die einfach dabei helfen, komplexere Softwaresysteme zu schreiben, indem man einfach wirklich verschiedene Prinzipien klar benennt und auch wiedererkennen kann. Und tatsächlich ist auch ganz interessant, dass manche davon sich mit manchen Programmiersprachen leichter umsetzen lassen als mit anderen. Und gerade in Kotlin ist manches da deutlich einfacher, weil eben Kotlin so viele Sprachfeatures hat. Ein Pattern ist Delegation. Manchmal hat man vielleicht ein Objekt und möchte das irgendwie anpassen oder möchte eben dann einfach eine eigene Variante schreiben, die auf das andere Objekt durchdelegiert. Und das geht in Kotlin tatsächlich mit zwei Zeilen. Wenn ich zum Beispiel einfach eine Hashmap wrappen möchte, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich sagen, dass meine Klasse das Hashmap oder das Map-Interface implementiert und dann alle Methoden durchleitet auf das enthaltene Feld vom Typ Map. Das ist wirklich sehr komfortabel. Und dann kann man eben die Methoden, die man anpassen möchte, noch weiter anpassen. Ein weiteres Beispiel ist eben das Visitor-Pattern, was letztlich bedeutet, dass ich in meinen in meiner ganzen Klassenhierarchie noch zusätzliche Methoden umsetzen muss. Und das kann man in Kotlin deutlich eleganter lösen. Um es mal konkreter zu machen, wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Supermarkt, wir haben da verschiedene Artikelklassen. Wir haben zum Beispiel Obst, Gemüse und wir haben auch Getränke und wir möchten die Steuer ermitteln. Und jetzt sagen wir mal einfach, dass Getränke anders besteuert werden als Obst und Gemüse. Dann könnte man natürlich sagen, gut, wir schreiben das irgendwie in die einzelnen Artikelklassen rein, aber eigentlich gehört es da ja nicht hin von der Fachlichkeit. Und mit dem Visitor-Pattern müsste man eben praktisch dann in jeder Artikelklasse eine weitere Methode haben, die so ein Callback hat. Das ist auch ein bisschen kompliziert nachzuvollziehen. Und in Kotlin kann man das so lösen, dass man tatsächlich dann eine Fallunterscheidung macht auf den Typ des Artikels. Letztlich ist es dann auch nicht viel anders als so eine Liste von Instance-of-Prüfungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Instance of im Code sehe, ist es eigentlich für mich erstmal ein Smell, weil irgendwie, das heißt praktisch, man hat es nicht anders lösen können. Idealerweise nimmt man Polymorphie und so weiter. Aber in diesem Fall tatsächlich ist das eigentlich eine ganz gute Lösung. Und die Gefahr bei diesem Instance of ist ja natürlich, dass jetzt irgendwie ein weiterer Artikel dazukommt, den man nicht bedacht hat und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber da gibt es eben in Kotlin Sealed Classes, wo ich eben wirklich sage, ich habe dieses Interface und ich weiß ganz genau, es gibt nur diese Implementierungen, es gibt keine weiteren. Das heißt also, ich kann dann wirklich alle Fälle erschöpfend abprüfen und sagen, was passieren soll. Und es gibt sogar einen Compile-Fehler, wenn ich einen Fall übersehe. Das heißt, so habe ich wirklich die Möglichkeit, das über diesen Instance-of sozusagen Weg zu gehen oder abzubilden und spare mir das aufwendige Visitor-Pattern. Und tatsächlich ist es inzwischen auch in Java umgesetzt. Also inzwischen ist es auch mit den Zielclasses in Java möglich. Und das ist eben eine Sache, die ich spannend finde, wie einfach so althergebrachte Patterns sich dann Stück für Stück vielleicht auch ein bisschen verändern, weil die Sprachfeatures einfach mehr werden.
Es klingt aber auch so, als würde Kotlin auch für Java selbst wiederum Vorteile bringen, dass die neuen Dinge erstmal zu Kotlin kommen und dann rückwirkend auch in Java noch eingebaut werden. Ist das so, dass sich das auch in die Richtung beeinflusst?
Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann Sachen irgendwie, wo man sieht, na gut, die funktionieren gut, dass man die vielleicht übernimmt. Kann ich mir schon vorstellen, dass es auch so läuft.
Wir haben jetzt viele Unterschiede und auch Verbesserungen gegenüber von Java gesehen, aber es gibt ja bestimmt auch Nachteile von Kotlin. Wie sieht es denn da aus?
Tatsächlich, als ich dann im ersten Kotlin-Projekt war, hatte ich schon das Gefühl, dass der Build etwas langsamer lief, wobei ich muss auch dazu sagen, dass mein Rechner etwas in die Jahre gekommen war. Ich habe ein bisschen recherchiert dazu und da findet man schon auch Werte, dass sozusagen der initiale, der Clean Build schon so 15% langsamer ist vielleicht. Aber natürlich in der Regel sollte das nicht so ins Gewicht fallen, weil man ja inkrementell kompiliert und dann die Sachen, die schon kompiliert sind, nicht nochmal kompilieren muss. Wir hatten auch Gradle im Einsatz und hatten dann Gradle mal mit der Kotlin-Syntax genommen und hatten auch dann, das Gradle-File war etwas komplexer. Wir haben es dann aufgeteilt in verschiedene kleinere Gradle-Files und das hat auch etwas länger gedauert, das dann irgendwie dann immer wieder durchzubauen. Aber kann auch gut sein, dass wir da nicht die beste Lösung gefunden hatten. Aber zur Laufzeit ist es auf jeden Fall vergleichbar mit Java. Es gibt auch Kotlin Native und dann ist es natürlich deutlich schneller, wenn man es eben wirklich nativ auf die Zielmaschine hinkompiliert.
In welchen Fällen würde man das nutzen?
Gut, je nachdem, welche Zielplattform man vor Augen hat. Tatsächlich ist Kotlin auch die empfohlene Sprache von Google für die Entwicklung von Apps. Und das wäre bestimmt ein ganz gutes Einsatzgebiet. Kotlin ist ja mit Java interoperabel. Aber tatsächlich gibt es dann in manchen Fällen ja schon irgendwie auch technische Dinge, die man einfach dann berücksichtigen muss. Zum Beispiel gibt es in Kotlin ja nicht mehr den primitiven Int-Typ und die Integer-Klasse, sondern eben wirklich nur noch Integer. Und wir hatten schon mal einen Fall mit irgendwie Zusammenspiel mit String-Data, wo dann irgendwie die Methoden, oder er hat gedacht, die Methode würde überschrieben, wurde sie aber nicht, weil es eben Int war. Also an manchen Fällen kann schon mal passieren, dass man ein bisschen genauer hingucken muss, damit das Ganze richtig funktioniert.
Wie geht man mit sowas um? Braucht man dann einen Kompatibilitätslayer dazwischen, der das mappt, oder wie funktioniert das dann?
In den meisten Fällen kann man da schon eigentlich einfache Lösungen finden. Da muss eben einfach, ja, es kann eben einfach passieren, dass man im Zusammenspiel aus der Java-Welt und der Kotlin-Welt, dass da ja in Einzelfällen mal Dinge doch nicht so klappen, und da muss man einfach dann schauen, wie man das Ganze löst. Aber in der Regel sind das dann wirklich leichte Lösungen, die man umsetzen kann. Ja, und Kotlin ist eigentlich um einiges kompakter und lesbarer als Java, aber zum Beispiel den ternären Operator gibt es nicht mehr, diesen Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator. Stattdessen kann man dann if-else als Expression verwenden. Finde ich mir ganz lustig. Also klar, ternären Operatoren sind eigentlich eh selten, aber man kann das auch gar nicht in Kotlin. Und wenn man statische Felder oder Methoden definieren möchte, geht das auch nicht so leicht in Kotlin. Da braucht man ein Companion-Object, in das man das Ganze einbettet. Aber ist möglicherweise auch eine bewusste Entscheidung, denn eigentlich sind wir ja objektorientiert unterwegs und da brauchen wir keine statischen Methoden und Klassen und Felder.
Wie ist denn deine Empfehlung dazu? Du hast jetzt auch einige Nachteile genannt und auch Einschränkungen bei Kotlin, die aber bei Java möglich sind. Würdest du dann sagen, man sollte vielleicht an manchen Stellen doch lieber Java verwenden, weil man da mehr Möglichkeiten hat und mehr Freiheiten hat, wie zum Beispiel auch Static zu verwenden, wenn man es denn doch mal will, obwohl man objektorientiert programmiert?
Also ich glaube, ich würde wirklich in jedem Fall Kotlin empfehlen. Alleine, wir hatten es ja vorhin schon, wegen diesem Null-Safety-Feature. Das ist einfach eine Sache, die wirklich das Programmieren so viel angenehmer und sicherer macht. Allein das wäre schon für mich der Grund, Kotlin zu verwenden. Und klar, es gibt vielleicht ein paar Dinge, die man sich anders wünschen könnte, aber das sind im Vergleich zu all den Vorteilen, die man hat, wirklich nur kleinere Punkte, würde ich sagen.
Wenn man jetzt schon länger in einem existierenden Java-Umfeld unterwegs ist, wie kann einem da dann der Umstieg zu Kotlin gelingen?
Ja, das ist eben der Vorteil, dass Kotlin doch Java recht ähnlich ist. Es gibt ein paar Dinge, vielleicht so die Reihenfolge, was kommt zuerst, der Typ oder die Variable zum Beispiel, das ist dann andersrum. Aber sonst sieht das Ganze eigentlich recht ähnlich aus, und ja, gerade auch die Library, die System-Library ist eigentlich die gleiche, die Stream, API und so weiter, das hat man alles ja auch dabei. Von daher ist es, denke ich, gar nicht so schwer umzusteigen, und man kann ja auch inkrementell vorgehen. Wenn man jetzt mehrere Projekte hat, kann man sagen, man macht ein Projekt dann eben mal in Kotlin. Also man kann wirklich inkrementell vorgehen und muss nicht alles auf einmal umstellen.
Auch wenn es wahrscheinlich kein guter Stil ist, könnte man trotzdem auch in demselben Projekt mischen?
Das ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil es vielleicht dann doch ein bisschen verwirrt oder
chaotisch ist.
Ja, genau. Aber möglich wäre es ja.
Und wie sieht da die IDE-Unterstützung aus? Also wenn man jetzt aus dem alten Projekt kommt und benutzt da die IDE XY, sind die alle kompatibel?
Also da ist es auf jeden Fall so, dass natürlich in IntelliJ die Kotlin-Unterstützung am besten ist, weil ja eben JetBrains so mitentwickelt. Klar kann man auch Eclipse nehmen, aber da ist IntelliJ schon angenehmer.
Okay. Aber an sich könnte man auch Eclipse verwenden, also Kompatibilität ist gegeben.
Okay. Es könnte sein, dass vielleicht die neuesten Sprachfeatures da noch nicht verfügbar sind. Aber ansonsten auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du abschließend noch eine Einschätzung geben, wie es mit den neuen Programmiersprachen vielleicht in Zukunft weitergehen könnte. Also wir haben ja Kotlin, C# entwickelt sich weiter. Wir haben Swift, das auch Kotlin sehr ähnlich ist. Meinst du, das löst dann Java in Zukunft komplett ab, und wie könnte es da weitergehen?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube schon allein dadurch, dass es so viel Bestandssoftware gibt in Java, glaube ich nicht, dass Java so schnell verschwinden wird. Ich meine, es gibt noch Banken, die COBOL-Code einsetzen. Aber man sieht schon einfach, dass es einfach neue Sprachfeatures gibt, die sich durchsetzen, die gut sind, die sich einfach dann auch in verschiedenen Programmiersprachen wiederfinden, also C# und Kotlin zum Beispiel. Und ja, ich denke, da wird es auf jeden Fall immer weitergehen und weitere Features geben, die uns das Leben dann noch einfacher machen.
Okay, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Ausblick für die Zukunft. Und danke, Lars, dass du heute bei uns Gast warst.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass wir dich in Zukunft nochmal dabei haben werden.
Ja, dank euch, hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, welches Thema wir beim nächsten Mal haben.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Macht's gut.
Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast-feedback@andrena.de.